RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. Guten Abend. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich zu einer Waffenruhe über Ostern bereit erklärt, falls Russland sich auch daran hält. Vorher hatte Kreml-Chef Putin überraschend eine einseitige 30-stündige Feuerpause ausgerufen, die nach ukrainischen Angaben kurz danach schon gebrochen wurde. Pascal Küpper.
Selenskyj hat Zweifel daran, dass Putin es ernst meint mit einer Feuerpause. Ihm zufolge dauern die russischen Angriffe an. Im Osten und Süden der Ukraine haben die Behörden Luftalarm gemeldet. Trotzdem sagt Selenskyj, wenn Russland plötzlich bereit sei, sich wirklich auf eine bedingungslose Waffenruhe einzulassen, dann werde die Ukraine entsprechend agieren und Russlands Handlungen widerspiegeln. Er hat außerdem vorgeschlagen, die von Putin verkündete Waffenruhe über den Ostersonntag hinaus zu verlängern.
Die USA und der Iran haben vereinbart, ihre Atomverhandlungen fortzusetzen. Der iranische Außenminister Araghchi sagte nach den Gesprächen in Rom, es habe Fortschritte gegeben. In einer Woche soll die nächste Runde stattfinden. Ziel der USA ist ein neues Abkommen, das verhindert, dass die Iraner eine Atombombe bauen können. Die traditionellen Ostermärsche der Friedensbewegung haben heute ihren Höhepunkt erreicht. In Berlin sind am Nachmittag nach Angaben der Polizei etwa 1.800 Menschen durch Kreuzberg gezogen. Jürgen Buch.
Die Veranstalter haben sich unter anderem gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. Sie warfen der Bundesregierung so wörtlich Kriegsrhetorik vor. Gegen den Ostermarsch waren mehrere Protestveranstaltungen angemeldet. So hatten ukrainische Aktivisten des Vereins Vice zu einem symbolischen Friedensvolksentscheid eingeladen, bei dem man so wörtlich gegen falschen Frieden, für Verteidigung und Gerechtigkeit stimmen konnte.
Im hessischen Bad Nauheim sind zwei Menschen durch Schüsse ums Leben gekommen. Der Täter sei auf der Flucht, sagte ein Polizeisprecher. Es bestehe aber keine Gefahr für Anwohner oder die Öffentlichkeit. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Der 1. FC Union Berlin hat sich den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga durch ein 4:4 gegen Stuttgart vorzeitig gesichert. Außerdem spielten München Heidenheim 4:0, Leipzig Kiel 1:1, Bremen Bochum 1:0, Freiburg Hoffenheim 3:2 und Mainz Wolfsburg 2:2. In der dritten Liga gewann Energie Cottbus zu Hause mit 1:0 gegen Viktoria Köln. In der Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft verloren die Eisbären Berlin am Abend bei den Kölner Haien mit 1:2 nach Verlängerung. In der Best-of-Seven-Serie steht es damit 1:1 unentschieden. Das nächste Spiel findet am Ostermontag in Berlin statt. Soweit die Nachrichten. Mehr Informationen aus Berlin und Brandenburg finden Sie auf rbb24.de. Das Wetter in der Nacht gering bewölkt und trocken bei 6 bis 2 Grad örtlich Bodenfrost, morgen nach Nebelauflösung sonnig und meist trocken bei 18 bis maximal 23 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Und da starten wir erneut nochmal mit dieser Gefahrenmeldung von der A620 Saarbrücken-Saarlouis. Zwischen Saarbrücken-Messegelände und Ensdorf kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Also fahren Sie hier bitte besonders aufmerksam und auch äußerst rechts. Überholen Sie erstmal nicht auf der A620 Saarbrücken-Saarlouis. Zwischen Saarbrücken-Messegelände und Ensdorf, hier ist der Falschfahrer unterwegs. Vorsicht, gerade in beiden Richtungen. Und einen Unfall haben wir von der A7 Hannover Richtung Hamburg. Da ist die Autobahn zwischen Anderten und dem Kreuz Hannover Ost nach einem Unfall gesperrt und auch hier staut es sich gerade. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel.
Die ARD Infonacht.
Heute Nacht mit Nina Zimmermann. Schönen guten Abend zusammen. Wir begleiten Sie bis 6 Uhr hier, bis die ARD Infowellen wieder auseinanderschalten. Wir begleiten Sie aus Hamburg vom NDR durch diese Osternacht. Und genau jetzt zu diesen Ostertagen hat der russische Präsident Putin in seinem Krieg gegen die Ukraine erstmals eine Feuerpause ausgerufen. Und das ist auch unser Schwerpunkt jetzt in den kommenden Minuten. Diese Feuerpause gelte, so heißt es aus dem Kreml, für die Fronten in der Ukraine und für die Dauer von 30 Stunden. Zeitgleich mit der Ankündigung wurde in Kiew aber wegen eines möglichen Raketenangriffs dennoch Alarm ausgelöst. Stefanie Markert ortet uns jetzt ein, wie der Kreml diese Feuerpause verkündet hat.
Das kam unerwartet. Bei einem Treffen mit dem Generalstabschef Valeri Gerasimow hat Russlands Präsident Putin eine österliche Feuerpause ausgerufen. Auf einem Video, das unter anderem die staatliche Nachrichtenagentur TASS zeigt, nennt er die Dauer. Dabei liegt die Moskauer Zeit jeweils eine Stunde weiter als die mitteleuropäische. Aus humanitären Gründen kündigt die russische Seite ab heute 18 Uhr Moskauer Zeit bis 0 Uhr von Sonntag auf Montag einen Waffenstillstand zu Ostern an. Ich befehle Ihnen, alle Kampfaktionen in dieser Zeit einzustellen. Wir gehen davon aus, dass die ukrainische Seite unserem Beispiel folgen wird. Gleichzeitig müssen unsere Truppen bereit sein, mögliche Verstöße gegen den Waffenstillstand und Provokationen des Feindes sowie alle seine aggressiven Aktionen abzuwehren. Fernsehbilder, die unter anderem der Telegram-Kanal des offiziellen Radiosenders Majak veröffentlicht, zeigen auch, was der Generalstabschef Präsident Putin bei dem Arbeitstreffen noch kurz zuvor gemeldet hatte. Genosse Oberbefehlshaber, die Truppen der Vereinigten Streitkräfte führen aktive Handlungen zur Erfüllung der Aufgaben der speziellen Militäroperation durch. Momentan führen alle 6 Truppenteile ihre Offensivaktionen in 11 Richtungen. Kreml-Chef Putin will zu Ostern als Friedensstifter in die Kirche gehen. Sein Generalstabschef meldete ihm, 99,5% des Gebiets Kursk seien befreit. Hier hatten die ukrainischen Streitkräfte den Krieg zeitweise zurück auf russischen Boden getragen. Putin befand die Lage an der Front für Russland nun als günstig. Er nutzte seinen Auftritt auch für weitere Vorwürfe gegen die Ukraine. Wir wissen, dass das Kiewer Regime Vereinbarungen zum Angriff auf die Energieinfrastruktur mehr als 100 Mal verletzt hat, wie Sie mir berichtet haben. Deshalb bitte ich Sie, äußerst vorsichtig, konzentriert und bereit zu sein, sofort und in vollem Umfang zu reagieren. Unsere Entscheidung über den Waffenstillstand zu Ostern wird zeigen, wie aufrichtig die Bereitschaft des Kiewer Regimes und seine Fähigkeiten sind, Vereinbarungen einzuhalten und an Friedensverhandlungen teilzunehmen. Selbst begrüße man alle Friedensinitiativen, so Putin. Er erwähnte unter anderem die Bemühungen Präsident Trumps, aber auch die des russlandfreundlichen Chinas. Gleichzeitig wurden am Samstag 246 ukrainische gegen 246 russische Kriegsgefangene ausgetauscht. Die Osterfeuerpause kommt plötzlich. Über Absprachen mit der ukrainischen Seite ist nichts bekannt. Zuletzt war Moskau aber unter Druck geraten, weil es einen US-Vorschlag über ein bedingungsloses Waffenstillstandsabkommen abgelehnt hatte. Die US-Administration hatte daraufhin jüngst mehrfach gewarnt, sich als Vermittler bei den Friedensbemühungen zurückzuziehen. Putin scheint mit der Feuerpause aus der diplomatischen Defensive herauskommen zu wollen.
Der Kreml verkündet also eine 30-stündige Feuerpause zu Ostern. Dazu jetzt auch Eindrücke der ARD-Korrespondentin Judith Schacht aus Kiew, die aus der Ukraine gerade berichtet. Sie hat in der Tagesschau geschildert, wie dort die Reaktionen auf diese Ankündigung am Abend waren.
Ja, in dem Moment, wo die Nachricht kam, hatten wir sofort Luftalarm in Kiew und ich denke, das zeigt schon einiges. Kurz danach hat sich auch Selenskyj in einem Post geäußert. Er hat geschrieben, wir sehen gerade Drohnen am Himmel. Das zeigt, was Putin von Ostern und von Menschenleben hält. Ukrainische Behörden melden derzeit, dass Kämpfe an der Front, dass die derzeit weitergehen. Und wenn man mit den Menschen hier spricht auf der Straße, das haben wir gerade noch gemacht, dann glaubt hier eigentlich keiner daran, dass es jetzt ruhig wird. Man rechnet weiterhin mit Angriffen an den Osterfeiertagen und das ist für die Menschen besonders schlimm, weil das ein sehr wichtiges, heiliges Fest hier ist.
Soweit Eindrücke aus der Ukraine von unserer ARD-Korrespondentin Judith Schacht in der Tagesschau heute. Die ARD-Infonacht mit einer Entwarnung ganz kurz auf der A620 Saarbrücken-Saarlouis. Da ist kein Falschfahrer mehr zwischen Saarbrücken, Messegelände und Ensdorf unterwegs. Sie können jetzt also ganz entspannt weiterfahren.
Das Interview.
Aus der Reihe Denke ich an Europa, da hören Sie jetzt ein Gespräch mit der Historikerin Maja Verbüch. Sie sagt, die Niederländerin, die Niederländer, die hatten schon immer einen ganz anderen Blick auf Europa als zum Beispiel wir Deutschen. Denn im Gespräch geht es jetzt um die Niederlande. Einst Gründungsmitglied der Europäischen Union, aber inzwischen ist dort eine rechtspopulistische Regierung an der Macht. Wie verändert sich dadurch das Verhältnis zu Deutschland und zu Europa? Darüber spricht Judith Schulte-Loh jetzt ganz ausführlich mit Maja Verbüch, die am Duitsland-Institut in Amsterdam arbeitet. Welche Bedeutung hat die EU heute denn für Niederländerinnen und Niederländer?
Eigentlich hat sich das in den letzten Jahren geändert. Also sagen wir mal, bis zum Anfang des Krieges in der Ukraine war Europa für die Niederländer vor allem ein Wirtschaftsprojekt, also ein Handelsprojekt. Also für Deutsche ist es, glaube ich, immer auch ein Friedensprojekt. Das sieht man auch immer wieder in Umfrage. Und das fängt bei uns jetzt so ein bisschen an, dass wir anders darauf gucken. Das hat natürlich alles auch mit Sicherheitsinteressen zu tun. Ich glaube, Deutsche verstehen, wie die Europäische Union funktioniert, besser als Niederländer, weil Deutschland als föderaler Staat ungefähr auch so funktioniert, dass man die Länder vertreten ihre Interessen in Berlin. Und so funktioniert es so ein bisschen auch in Europa. Und für die Niederländer ist Europa, glaube ich, viel weiter weg. Und vielleicht verstehen die auch weniger, wie das funktioniert. Das hat auch damit zu tun, dass die niederländischen Politiker ganz lange, also als ich studiert habe in den 90ern und auch noch danach, Europa immer benutzt haben als Ausrede für das, was nicht gelungen ist. Also irgendwie, wenn irgendwas schief war oder irgendwie was nicht so gut war, dann war das irgendwie, weil Brüssel uns das aufgelegt hat. Also Politiker haben Europa oder Brüssel ganz oft gern benutzt als was Negatives. Mhm. Und damit bin ich eigentlich auch so, also das kann ich mir auch erinnern, als ich noch studiert habe, dass das irgendwie so im politischen Gespräch halt nicht so wichtig war. Also Europa war wichtig für die Wirtschaft, das haben wir benutzen können, das ist schön, und ansonsten haben wir uns nicht so wirklich drum gekümmert. Ja. Und ich glaube, für mich war das ein bisschen anders, weil als ich Abi gemacht habe, das war 92, also für das Fach Geschichte war die Europäische Union dann so ein Spezialthema. Also beim niederländischen Abi ist es dann immer Abitur, ist es dann immer so ein, dann hat man ein Spezialthema, dass man neben den ganzen anderen Geschichtssachen, die man wissen muss, dann nochmal extra behandelt wird. Und das war die Europäische Union. Ich fand es auch ganz interessant, wie ist die entstanden, wie funktioniert sie, wofür ist sie wichtig. Das sind so Sachen, die ich mit 16, 17, 18 so irgendwie beigebracht bekommen habe. Aber wenn ich mit anderen Niederländerinnen, also neulich haben wir beim Deutschlandinstitut auch mit jüngeren Kollegen darüber gesprochen und die meinten auch, ja, also Europa, das war für uns immer ganz weit weg. Wir haben auch nicht so richtig verstanden, wie funktioniert es denn und was machen die da eigentlich und was bringt es uns. Und also ich glaube, das war für mich halt, also ich habe immer so einen ganz positiven Bezug zu Europa gehabt.
Ist das auch ein emotionaler Bezug? Sie beschreiben es erstmal so technisch, wie habe ich es in der Schule gelernt, wofür steht Europa? Aber löst Europa auch Emotionen aus?
Nee, bei mir schon. Also ich fand Europa immer ganz gut und ganz wichtig. Und ich weiß noch, dass ich damals auch ziemlich genervt war über die Art und Weise, wie in den Niederlanden über Europa gesprochen wurde. Also 2005 gab es dieses Referendum über ein europäisches Grundgesetz in den Niederlanden. Und da haben, ich glaube, 63% der Niederländer dagegen gestimmt. Und ich habe an dieses Referendum gar nicht teilgenommen, weil ich es bescheuert fand, dass darüber ein Referendum organisiert wurde von der niederländischen Regierung. Also niederländische Politiker haben das initiiert. Und die haben jahrelang, also wie gesagt, negativ über Europa gesprochen. Und auf einmal mussten die eine Kampagne machen, dass Europa dann doch was Wichtiges war, weil die wollten schon, dass wir für dieses Grundgesetz gestimmt haben. Und dann war das Motto oder der Spruch, Europa best belangrijk, was sowas heißt wie Europa ziemlich wichtig. Und wenn man ziemlich das ziemlich wichtig betrachtet. Ja, aber das ist genau das Umgekehrte, ja, sozusagen. Ja. Und vor allem auch, also die haben dann geworben für Europa, aber das war überhaupt nicht überzeugend. Also das hat eigentlich quasi das Umgekehrte dann veranlasst. Und ich kann mich noch daran erinnern und ich glaube auch, vielleicht hat das auch mit meinem Bezug zu Europa zu tun. Also ich habe ja länger in Deutschland studiert und auch, also nach dem Studium noch länger in Deutschland gelebt. Und ich glaube, dass mein Europa-Bezug auch dadurch, ja, geformt worden ist. Und was ich mir in 2005 erinnern kann, dass es eigentlich nur ein Politiker gegeben hat, der dann was Positives über Europa erklärt hat und auch überzeugend und der auch erklärt hat, ja, warum Europa wichtig ist und was es uns bringt, außer nur wirtschaftliche Sachen, also die auch Europa als Friedensprojekt irgendwie klar gemacht hat, und das war Joschka Fischer. Also der deutsche Außenminister, der wurde vom niederländischen Fernsehen befragt und der hat uns dann erklärt, wie wichtig Europa war. Und das fand ich damals schon ziemlich krass, dass ich dachte, der Einzige, der das irgendwie erzählen kann, ist ein Deutscher und bei uns läuft das irgendwie so, ja, ach, es ist uns doch egal. Oder quasi nicht egal, sondern sogar negativ, weil wir das Grundgesetz dann weggestimmt haben.
Frau Höbig, Ihr Job ist es, den Niederländern ihr Nachbarland Deutschland zu erklären. Was machen Sie als Deutschlanderklärerin da genau?
Ja, also das war 1996, wurde das Institut gegründet, weil wir Niederländer immer getan haben, als ob Deutschland uns nicht wichtig ist. Aber also sowohl politisch als wirtschaftlich sind wir sehr von Deutschland abhängig. Und was wir als Institut machen, ist auf viele verschiedene Art und Weisen Deutschland wie gesagt, erklären. Also wir machen Schulmaterialien für Schulen. Wir haben Forscher, die zu deutsch- und deutsch-europäischen Themen forschen. Ich arbeite bei der Redaktion. Also wir schreiben über deutsche aktuelle Themen, machen auch Podcasts. Und wir werden auch ganz oft gefragt, also wir organisieren alle möglichen Veranstaltungen. Mhm. Und wir werden auch ganz oft von niederländischen Medien gefragt, wenn irgendwas in Deutschland passiert, ob wir dann im Fernsehen, im Radio, wo auch immer, Deutschland erklären können. Und das war natürlich neulich bei den deutschen Wahlen, haben wir ganz viel zu tun gehabt. Mhm. Ja, also das ist, was wir als Institut machen.
Können Sie uns kurz und knapp Deutschland aus der Sicht einer Holländerin erklären? Also wir drehen das jetzt mal um.
Ja, naja, was jetzt in den letzten Monaten, aber vielleicht auch sogar schon Jahren, wo wir drauf schauen, ist, warum ist die AfD so groß? Was ist die AfD für eine Partei? Was ein großer Unterschied ist, wir haben natürlich in den Niederlanden auch rechtsradikale Parteien, aber wir haben diese rechtsradikale Gewalt nicht. Also in Deutschland gibt es dieses rechtsextreme Gewalt, also Anschläge, Morde, alles Mögliche. Das ist bei uns halt viel weniger und das ist immer wieder, wird dann erstaunt wahrgenommen, was passiert denn da? Aber auch die allgemeine politische Entwicklung, mhm, und was auch immer wieder Interesse weckt, ist, warum, das hat man auch zum Beispiel auch in Deutschland bei den Demonstrationen gesehen, dass dann die Geschichte des Zweiten Weltkriegs immer wieder eine Rolle spielt. Also die Nie wieder ist jetzt Sprüche und was dann auf Plakate steht von Leuten, die auf die Straße gehen. Überhaupt, dass Leute auf die Straße gehen für ihre Demokratie. Das sehen wir bei uns auch nicht so wie in Deutschland. Ja, also solche Sachen, ja, das ist was in den letzten Wochen ganz viel.
Wenn wir auf die Entwicklung in Niederlanden selber gucken, zwei rechtsnationale, europakritische Parteien sind hier an der Regierung beteiligt. Die von Geert Wilders wollte eigentlich raus aus der EU, was aktuell keine Rolle zu spielen scheint. Weshalb jetzt diese Zurückhaltung?
Von Geert Wilders jetzt, yes, und seine Partei. Ja. Weil das in diese Regierung, wo die jetzt drin sind, gar nicht so richtig passt. Also das ist natürlich auch ein Machtskalkül. Man möchte mitmachen, muss man manche Sachen vielleicht so ein bisschen zurückhalten. Und ich glaube auch, weil in den Niederlanden, eigentlich sind die Niederländer ziemlich positiv über die Europäische Union. Da will keiner raus. Also dieses Nexit, was ja mal im PVV-Wahlprogramm gestanden hat, das, mhm, ist jetzt überhaupt kein Thema. Was ja aber interessant ist, dass diese, also wir haben eine Regierung mit vier Parteien, zwei davon sind ziemlich euroskeptisch. PVV und auch die BBB, also Bauern-Bürger-Bewegung. Und was man sieht, ist, dass die eigentlich gar nicht so richtig ohne Europa klarkommen. Also die BBB möchte eine andere Landwirtschaftspolitik, die PVV möchte eine viel striktere Migrationspolitik und haben dann gesagt, also wir machen alles, was wir möchten und es ist uns egal, was Europa dazu sagt. Also wir gehen einfach nach Brüssel, hauen mit dem Faust auf den Tisch und sagen dann, ey, wir machen es anders. Und jetzt stellt sich heraus, wo die regieren, dass das gar nicht geht. Also, dass es gar nicht ohne Europa geht.
Dass man also Europa braucht, also wenn wir, ja, zum Beispiel auf die Landwirtschaft gucken, die ja eben in den Niederlanden besonders wichtig ist, als ein Politikfeld,
naja, und das,
oder?
Dass man diese europäischen Regeln gar nicht ignorieren kann. Das ist eigentlich, was die sagen. Also, wir machen das einfach so, wie wir das wollen. Aber es geht ja in der Praxis gar nicht. Und ich muss in diesem Zusammenhang ganz oft denken an, was Daniel Cohn-Bendit, also wieder ein Deutscher, der meinen Blick auf Europa, mhm, mitgeformt hat. Der war 2006, hat in Amsterdam gesprochen. Und es war kurz nachdem die PVV, also die niederländische rechtsradikale Partei, damals noch rechtspopulistische Partei, im Parlament gewählt wurde das erste Mal. Und da ging es auch um Euroskepsis. Und da hat Daniel Cohn-Bendit gesagt, naja, lass dies mal versuchen. Lass dies mal versuchen ohne Europa. Es geht gar nicht ohne Europa. Und das ist, was mir jetzt in den letzten Monaten bei der niederländischen Regierung ständig wieder einfällt, wenn da irgendwie wieder was gerufen wird und dann kommen die nach Hause. Ach nee, wir können das dann doch nicht so machen. Dann höre ich wieder Daniel Cohn-Bendit, der sagt, es geht gar nicht ohne Europa. Mhm.
Gilt das auch für das Thema Migration, was ja auch in den Niederlanden eine große Rolle gespielt hat, auch in Deutschland und in anderen europäischen Ländern?
Naja, was wir beim Thema Migration sehen, ist, dass in ganz Europa eigentlich das nach rechts geschoben ist. Also das ist eigentlich, also dass auch in Europa, dass die Migrationspolitik viel strikter gehandhabt werden wird, oder dass die Diskussion insgesamt nicht nur bei uns, aber auch in Deutschland und auch in anderen Ländern, dass da über viel striktere Migrationspolitik gesprochen wird. Also in dem Sinne passt das zu dem, was die PVV möchte. Aber auch da möchte sie dann noch viel mehr, als was jetzt in Europa geht. Und auch da werden dann irgendwelche europäische Regeln vernachlässigt oder ignoriert. Und dann kann man, ja, wir können darauf warten, bis es sich dann herausstellt, dass das, was die wollen, das sieht man jetzt auch, gar nicht geht.
Einen für Europa wichtigen Job hat Mark Rutte übernommen, lange Zeit Ministerpräsident des Landes, jetzt NATO-Generalsekretär. Wie kommt das im Land selber an? Spielt das eine Rolle? Unterstützt das, verändert das auch den Blick auf die Gemeinschaft Europa?
Naja, was ist verändert? Also ich glaube, viele finden es irgendwie toll, dass Rutte dann NATO-Chef ist. Aber ich glaube schon, also zum Beispiel er warnt jetzt auch dafür, dass wir uns auch für einen Krieg in Europa bereit machen müssen oder vorbereiten müssen. Das wird auch der niedländische Außenminister hat neulich dazu was gesagt. Es wird in den Niederlanden in Medien auch viel mehr darüber geschrieben, dass wir zum Beispiel Wasser und Radio und Batterien und solche Sachen sammeln sollten. Falls irgendwas passiert, müssen wir uns 72 Stunden lang selber retten können. Ich glaube schon, dass es was auch ausmacht, dass es Rutte ist, der das sagt, weil den kennen wir. Und insgesamt glaube ich, dass diese Drohung, die von Russland ausgeht, aber auch jetzt Trump in den Vereinigten Staaten, also dass wir mit der NATO gar nicht sicher sind, ob die Vereinigten Staaten uns noch unterstützen, das sieht man auch in Umfragen, dass Niederländer jetzt viel positiver sind über Europa oder Europa auf eine andere Art und Weise wichtig finden. Und zwar nicht mehr nur als Wirtschaftsprojekt, sondern auch für Frieden und für Sicherheit und für Energieversorgung zum Beispiel. Das sind jetzt die Antworten, die man als Erste bekommt, wenn man Niederländer fragt, warum ist die EU wichtig? Das war vor 5 Jahren völlig anders.
Das Ende des Zweiten Weltkrieges jährt sich im kommenden Monat zum 80. Mal. Am 5. Mai war die Kapitulation der deutschen Streitkräfte. Wie lange hat die Zeit des Nationalsozialismus das Verhältnis beider Länder geprägt?
Zwischen Deutschland und den Niederlanden?
Ja. Bis heute?
Es hat sich eigentlich in den letzten 20, 30 Jahren hat das Verhältnis hier sich viel, viel, viel mehr verbessert. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass der Zweite Weltkrieg viel länger her ist. Was wir jetzt immer noch merken, ist, dass, also wir haben am 4. Mai Trauertag, also dann erinnern wir uns an den Toten im Zweiten Weltkrieg, dann sind wir 2 Minuten still. Und am 5. Mai feiern wir, dass wir befreit worden sind. Und das war ganz lange, waren Deutsche überhaupt nicht willkommen an diesen beiden Tagen. Inzwischen, vor allem im Grenzgebiet, sieht man, dass deutsche Vertreter oder auch die deutsche Bevölkerung mitfeiert am 5. Mai. Aber der 4. Mai, also dieser Erinnerungstag, ist immer noch so ein Thema, wo man sieht, dass dann doch, also das erinnern wir unter uns, da sind deutsche Vertreter immer noch nicht offiziell willkommen.
Sie haben gerade den Krieg in der Ukraine angesprochen. Schwierig, ein unberechenbarer amerikanischer Präsident. Wenn wir auf Europa gucken, wenn Sie auf Europa gucken, Frau Verbürg, was gilt es da zu verteidigen?
Ja, das ist auch also unsere Freiheit, unsere Art von Leben überhaupt, dass wir nicht angegriffen werden und dass der Krieg nicht nach Europa kommt. Ja, aber auch sozusagen unsere Wertengemeinschaft, das ist übrigens auch interessant, da hat auch kein Niederländer darüber gesprochen und das sieht man jetzt auch in Umfragen, dass das jetzt ein Thema für Niederländer auch wichtig ist. Also Demokratie, Rechtsstaat, Freiheit, also das, was für viele Europa ausmacht, dass es wirklich bedroht werden kann, sehen wir jetzt und dass wir uns da kümmern müssen, dass das nicht bedroht wird oder dass wir das festhalten. Und das finde ich auch ganz wichtig. Also ich habe schon Angst. Ja, also es ist nicht mehr selbstverständlich sozusagen, was ja für uns, für meine Generation immer so war. Also wir sind so aufgewachsen.
Was schätzen Sie persönlich am meisten? Bei vielen ist es, ich habe Europa kennengelernt, weil ich durch Europa gereist bin. Ich habe andere Länder kennengelernt, andere Städte kennengelernt. Eine Freizügigkeit, die selbstverständlich war, Horizont erweitern. Was war das für Sie? Oder ist es für Sie? Nach wie vor.
Naja, diese Reisefreiheit und dieses Europa kennenlernen und ich habe natürlich auch, vor allem auch während meines Studiums und vielen verschiedenen Europäern kennenlernen, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und es ist auch richtig toll, dass man das natürlich auch für die eigene Entwicklung, wenn man mit anderen Leuten sich gut versteht, aber ich glaube im Moment ist es für mich doch eher diese Demokratie schützen, aber es hat glaube ich auch damit zu tun, weil ich sehe, wie das in Deutschland gemacht wird, also dass da viel mehr Engagement ist und dass die Leute mit Hunderttausenden auf die Straße gehen, um deren Demokratie zu schützen. Und ich glaube, in den Niederlanden wird das langsam so ein bisschen wahrgenommen. Aber wir haben eine Regierung, für die das auch, also mit zwei oder zumindest eine Partei, für die das auch nicht selbstverständlich ist. Und bei uns werden jetzt Medien auch gekürzt und diskutiert über Sachen, die für die Demokratie ganz wichtig sind. Also ich glaube, meine Angst oder das, was ich hoffe, ist, dass die Demokratie in Europa, aber auch in den Niederlanden bleibt und dass Leute sich dafür einsetzen.
Im besten Sinne dafür streiten. Ja.
Ja, genau.
Aus der Reihe Denk ich an Europa war das Gespräch mit der Historikerin Maja Verbüch. wie in den Niederlanden sich der Blick auf Europa in den vergangenen Jahren verändert hat. Und das Gespräch führte Judith Schulte-Loh.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Moritz Kühn und einem wilden Abendspiel in der Fußball-Bundesliga. Union Berlin und Stuttgart trennten sich 4:4 unentschieden. Schon zur Pause stand es so ein neuer Rekord, denn 8 Tore in einer Halbzeit gab es zuvor in der langen Bundesliga-Geschichte noch nie. Tabea Kunze war dabei.
Illich und Leit brachten Union mit 2:0 in Führung. Doch Undaf und Mio glichen für die Gäste aus. Da war gerade mal eine halbe Stunde gespielt. In der Schlussphase der ersten Halbzeit wurde es dann noch spektakulärer. Querfeld traf aus 40 Metern zum 3:2 für Union. Chabot und Führich sorgten für die Stuttgarter Führung, ehe erneut Illich in der Nachspielzeit das Tor zum 4:4 schoss. Union hat damit den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga vorzeitig gesichert. Der VfB Stuttgart hat im Rennen um die Europapokalplätze in der Liga erneut Punkte liegen gelassen.
Den nächsten Schritt zur Meisterschaft hat der FC Bayern gemacht. Bei Abstiegskandidat Heidenheim gab es einen 4:0 Erfolg. Die Münchner haben zumindest für eine Nacht 9 Punkte Vorsprung auf Leverkusen. Leipzig hat beim 1:1 Unentschieden gegen Schlusslicht Kiel nur einen Punkt geholt, bleibt aber auf einem Champions League-Rang, weil der jetzt nur noch Tabellensechste Mainz ebenfalls nur einen Punkt geholt hat, und zwar gegen Wolfsburg. Freiburg hat sich auf Europa League Platz 5 vorgemogelt durch den 3:2-Sieg gegen Hoffenheim. Und Bremen darf nach dem knappen 1:0 Erfolg gegen Abstiegskandidat Bochum weiter von der Europapokalqualifikation träumen. Vom Bundesliga-Aufstieg träumt der Hamburger SV. Aber schon wieder gab es für den Zweitliga-Tabellenführer keinen Sieg. 2:2 auf Schalke, vor den Augen unserer Reporterin Luise Kropf.
Lange Zeit sah es für den Hamburger SV gegen Schalke richtig gut aus. Vor allem in Durchgang 2 mit der 2:1-Führung im Rücken waren sie dem 3:1 sehr nahe. Aber dann kam eben der Schalker Moussa Sila in der Schlussphase und traf per Kopf zum 2:2-Ausgleich. Für Schalke ist dieser Punkt Gewinn eine Riesensensation. Dementsprechend groß war auch der Jubel nach dem Schlusspfiff gegen den Spitzenreiter der zweiten Fußball-Bundesliga. Und die Hamburger sind traurig, dass sie heute 2 Punkte im Aufstiegsrennen gegen Schalke verschenkt haben. Getroffen zum zwischenzeitlichen 1:1 und 2:1 hatte Sahiti gegen Ende der ersten Halbzeit.
Ja, zu wenig für den HSV, der fast die komplette Partie in Überzahl gespielt hat nach einer frühen roten Karte für Schalke. Die Tabelle und alle anderen Ergebnisse der zweiten Liga gibt's auf sportschau.de. Dort gibt's auch alles zur deutschen Eishockeyliga und dem Playoff-Finale um die deutsche Meisterschaft zwischen Köln und Berlin. Da steht's jetzt 1:1, denn Köln hat das zweite Spiel gegen die Eisbären Berlin in der Verlängerung gewonnen. Burkhard Hupe.
Es war ein hochdramatisches, hochemotionales Eishockeyspiel. Sehr fair, sehr begeisternd. 18.600 Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten und dieses Spiel wurde erst tief in der ersten Verlängerung entschieden. Die Kölner mit einem Entlastungsangriff. Justin Schütz, der Nationalspieler, setzte sich durch auf der linken Seite. Pass ins Zentrum auf Gregor McLeod und der Kanadier dann mit all seiner Qualität setzte die Scheibe hoch hinein ins Tor und Jake Hildebrand, der Berliner Torhüter, war zum zweiten Mal an diesem Abend bezwungen. Köln gewinnt unter dem Strich verdient, hat mehr investiert in diese Begegnung gegen nur teilweise überzeugende Berliner. Nun steht es also in dieser Finalserie zwischen Köln und Berlin 1:1 unentschieden.
Am Montag dann die nächste Partie. Wer zuerst 4 Spiele gewinnt, ist deutscher Eishockeymeister. Wer Meister in der Handball-Bundesliga wird, ist noch komplett offen. Gute Chancen hat Magdeburg. Der SCM hat mit 30:27 gegen die Rhein-Neckar-Löwen gewonnen. Zwar immer noch 5 Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter, die Füchse Berlin, aber auch 2 Spiele weniger ausgetragen. Und dann machen wir noch einen Abstecher zur Formel 1 und nach Saudi-Arabien. Da hat Weltmeister Max Verstappen das Qualifying gewonnen und geht damit beim 5. Saisonrennen von der Pole Position ins Rennen. Morgen um 19 Uhr deutscher Zeit beginnt der große Preis von Saudi-Arabien.
Und soweit war das der Sport heute Abend mit Moritz Kühn.
Streitkräfte und Strategien.
Jetzt hängt es davon ab, ob Russland einen Waffenstillstand will.
Niemand kann bei der Zerstörung glücklich sein oder wenn unschuldige Kinder sterben.
Militärische Konflikte bringen immer Chaos und Leid.
Die Raketen greifen Ziele mit 10-facher Schallgeschwindigkeit an.
Umso größer die Hoffnung, dass die Waffen ruhen.
Frieden erwächst aus Stärke und da müssen wir geschlossen zusammenstehen.
Bei all den Krisenherden weltweit ist es schwer, den Überblick zu behalten.
Wir sind Stefan Niemann,
Anna Engelke
und Kai Küstner.
Unser Team von Streitkräfte und Strategien recherchiert die Fakten und spricht mit Expertinnen und Experten.
Man kann natürlich ein Szenario zugrunde legen, dass der Krieg in der Ukraine endet, und zwar nicht vorteilhaft für die Ukraine, dass sich Trump weiter aus Europa zurückzieht, die NATO schwächt und Putin das geradezu als Einladung betrachtet. Und ich sage ja nicht, dass Putin auf Berlin marschiert, sondern dass er die 30 Kilometer nach Vilnius marschiert, um die NATO vor veränderte Tatsachen zu stellen und zu testen, wie die reagieren würden.
Streitkräfte und Strategien. Jederzeit in der ARD Audiothek.
Die ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 23.30 Uhr mit Gabriela Kühne. Nachdem Russland überraschend eine 30-stündige Feuerpause angekündigt hat, reagiert der ukrainische Präsident Selenskyj mit Skepsis und einem Gegenvorschlag. Die Feuerpause könnte ihm zufolge um 30 Tage verlängert werden, um Russlands wahre Absichten zu zeigen. Selenskyj sagte zugleich, die Ukraine sei zu einer vollständigen und bedingungslosen Waffenruhe bereit, wenn Russland es ernst meint. Allerdings hat das russische Militär ihm zufolge auch nach Beginn der verkündeten Feuerpause an mehreren Frontabschnitten angegriffen. In Rom ist die zweite Gesprächsrunde zwischen den USA und dem Iran über dessen Atomprogramm beendet worden. Nach iranischen Angaben haben der US-Sondergesandte Witkoff und Irans Außenminister Araghchi über Vermittler indirekt miteinander verhandelt. Aus Rom, Lisa Weiß.
4 Stunden lang haben USA und Iran in Rom verhandelt. Die Gespräche seien konstruktiv gewesen und in die Zukunft gerichtet, sagte der iranische Außenminister Abbas Araghchi im iranischen Staatsfernsehen. Es habe Fortschritte gegeben. Am kommenden Samstag soll nach Angaben des Iran die nächste Verhandlungsrunde der Atomgespräche stattfinden. Zuvor soll es technische Gespräche auf Expertenebene im Oman geben. Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran finden unter Vermittlung des Oman statt.
Der Bund der Steuerzahler ist unzufrieden mit dem Koalitionsvertrag von Union und SPD. Verbandspräsident Holznagel vermisst darin klare Ansagen zu einer umfassenden Steuerreform. Aus der Nachrichtenredaktion Christian Ofer Weiß.
Flickwerk, so nennt Holznagel die schwarz-roten Steuerpläne. Im Interview mit dem Deutschlandfunk kritisiert er, es bringe nichts, über einen höheren Mindestlohn von 15, 16 Euro die Stunde nachzudenken, wenn die Einkommensteuer diese Erhöhung wieder auffrisst. Es brauche eine wirkliche Reform. Vor allem kleinere und mittlere Einkommen müssten deutlich entlastet werden, fordert der Steuerzahlerpräsident. Auch bei Steuern und Subventionen für Unternehmen muss sich aus Sicht von Holznagel etwas tun.
Die deutschen Sicherheitsbehörden stufen einem Medienbericht zufolge derzeit 575 Menschen als Gefährder ein. Nach Informationen der Welt am Sonntag handelt es sich bei den meisten von ihnen um Islamisten. Etwa 70 Menschen gehörten zum rechtsextremen Spektrum, 10 zum linksextremen. Insgesamt sind die Zahlen dem Bericht zufolge leicht zurückgegangen. Als Gefährder gelten Menschen, denen schwerste politisch motivierte Straftaten zugetraut werden. Das Wetter in Deutschland. Nachts nur wenige Wolken, teils klar, im Norden und Osten gebietsweise Nebel, Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Morgen zeitweise sonnig, vom Südwesten bis in die Mitte ab Nachmittag Schauer und einzelne Gewitter. An den Küsten Regen möglich, Höchstwerte 10 Grad auf Sylt bis 24 Grad in Niederbayern. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Aktuell ist es ruhig auf den Straßen. Wir haben aber 2 Meldungen für Sie. Von der A7 Hannover Richtung Hamburg. Die ist zwischen Anderten und dem Kreuz Hannover Ost nach einem Unfall immer noch gesperrt. Aktuell werden sie über die U35 umgeleitet. Und die A42 Dortmund Richtung Kamp-Lintfurt. Die wird zwischen Bottrop Süd und Oberhausen Neue Mitte wegen Bauarbeiten in gut einer halben Stunde ab Mitternacht gesperrt, und zwar für die Dauer von 5 Stunden bis 5 Uhr früh. Wir wünschen Ihnen ein gutes Ankommen heute Nacht.
Die ARD Infonacht.
Mit Nina Zimmermann im Studio einen schönen guten Abend. Sie tragen tonnenschwere Last und das seit Jahrzehnten. Aber jetzt brechen sie unter ihrer eigenen Geschichte zusammen, könnte man meinen. Deutschlands Autobahnbrücken. Rund die Hälfte unserer Autobahnbrücken bekommt nur noch die Note ausreichend oder schlechter. Und viele von ihnen kommen schlicht gerade ans Ende ihrer Lebenserwartung. Das Problem ist schon länger bekannt und dennoch wurden oft Sanierungen verschoben oder die Prioritäten falsch gesetzt. Und das halt eben mit gravierenden Folgen. Staus und Umleitungen, Sperrungen. Nicht nur Pendlerinnen und Pendler spüren täglich, was lange ignoriert wurde. Droht dem deutschen Verkehrsnetz der Stillstand? Und wie lässt sich der Kollaps doch noch verhindern? Darum geht es jetzt in einer neuen Folge des Plus-Minus-Podcasts mit Anna Planken und David Alf.
Anna, du guckst doch bestimmt auch morgens, wenn du losfährst zur Arbeit, vorher erstmal auf der Website vom Bundesverkehrsministerium nach, wie sicher die Autobahnbrücken sind, über die du fährst, oder?
Ja, natürlich. So bin ich. Immer komplett alles durchgescannt und durchgeplant. Auf keinen Fall.
Ja, es klingt absurd. Könntest du aber machen. Diese Website, die gibt es. Dazu später mehr. Aber ja, vermutlich macht das exakt niemand. Dabei gäbe es ja schon Anlass irgendwie. So wie 2018 die Menschen auf der Autobahnbrücke in Genua oder wenn nicht alle sau viel Glück gehabt hätten in Dresden im vergangenen September mit der Carola-Brücke, hätten auch viele Menschen in den Tod stürzen können.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Hält die Brücke das alles wirklich aus, habe ich gestern auch noch gedacht, als ich vorm Kölner Hauptbahnhof mitten auf der Hohenzollernbrücke stehen musste. Ein Regionalzug, ein ICE, eine S-Bahn, alle nebeneinander gleichzeitig auf einer Brücke, das fühlt sich nicht so cool an.
Ja, das verstehe ich. Und ob nun Bahnstau oder Autostau mit hunderten PKW und LKW auf so einer Brücke, die muss ganz schön was aushalten. Und wir fragen uns heute, was halten die aus und über wie viele Brücken reden wir überhaupt? Wie viele Autobahnbrücken gibt es in Deutschland?
Also es sind auf jeden Fall unfassbar viele. Mehr als 20.000 Autobahnbrücken führen durch unser Land. Und mega spannend, das Bundesverkehrsministerium hat auf seiner Homepage alle 20.000 in eine interaktive Karte gepackt. Da kann jeder genau nachgucken. Ja, tatsächlich. Welche Brücke überfahre ich eigentlich jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit? Wie lang ist die Brücke? Wie alt ist sie? Aus welchem Material ist sie gebaut?
Ich finde das so verrückt, weil ich freue mich über alles, was digital so vorangeht und wo man denkt, so ein bisschen Zukunft. Also Autobahnbrücken und an anderer Stelle, wo ich denke, das machen wir nicht digital, machen wir es analog. Aber Autobahnbrücken, okay, die gibt's. Finde ich gut. Das Allerbeste daran, man kann sich sogar die Note angucken, die das Bundesverkehrsministerium den einzelnen Brücken gibt. Damit wird bewertet, wie fit sie ist. Alle Brücken werden nämlich regelmäßig geprüft und bekommen dann Noten. So ein bisschen wie in der Schule, aber nicht ganz. Die Brücken können Noten zwischen 1 und 4 erreichen. Und 4 ist dann aber auch so, das ist so richtig schlecht. Und ganz wichtig bei den Brückennoten, man muss auch auf die Nachkommastelle gucken. Und um das mal einzuschätzen, spätestens bei einem Wert von 3,5 müsst ihr euch überlegen, ob ihr danach drüber wollt. Da sollten auf jeden Fall dringend mal die Handwerker vorbeikommen.
Ja, spannend auch, dass diese Brückennoten alle öffentlich sind. Das heißt, es kann sich wirklich jeder auf der Karte seinen Weg angucken und weiß sofort, wie sicher oder unsicher ist denn mein Weg. Und was soll ich sagen? Leider sieht es generell da gar nicht so gut aus. Einige Bauwirtschaftsexperten haben sich gerade erst im letzten Herbst über diese Zahlen gebeugt und über diese Karte. Und das sind Leute, die sich echt so richtig genau mit sowas auskennen. Von der Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken. Sie haben sich nur die größten Brücken vorgenommen, alle über 50 Metern Länge. Das sind vor allem unsere Autobahnbrücken. Und das Ergebnis, ich glaube, eigentlich will man es nicht wirklich hören, denn von 4.000 Brücken sind 1.400 noch ausreichend. Bei 400 ist der Zustand nicht ausreichend und 50 sind laut der Karte des Verkehrsministeriums sogar in einem ungenügenden Zustand.
Heißt also, fast die Hälfte der großen Autobahnbrücken hat das Prädikat noch ausreichend oder schlechter. Wenn das Schulzeugnis meiner Kinder wäre, würde ich sagen, ja, dann schauen wir mal, wo wir euch so Nachhilfe organisieren. Das heißt, beim Thema Autobahnbrücken, da muss dringend was passieren.
Aber was passiert bei den Brücken? Statt nachhilfemäßig was zu ändern, die Brücke besser zu machen, zum Beispiel auszubessern, wird bei den Brücken sowas gemacht wie, ich hoffe, in der Schule passiert sowas nie. Da wird der Schüler also in unserem Fall die schlechte Brücke, einfach so lange befragt oder ausgefragt, bis man merkt, also das reicht jetzt so überhaupt nicht mehr. Jetzt können wir das alles nicht mehr verantworten. Heißt, Brückenkontrollen mindestens einmal im Jahr. Das ist Pflicht.
Und so klingt eine Brückenkontrolle. Das ist ein sogenannter Geologenhammer. Unter anderem damit gehen Fachleute die Brücken ab, klopfen den Beton ab und hören ganz genau hin, ob sich irgendwas beim Klang verändert hat. Und ich fand das im ersten Moment total absurd. Es klingt, weiß ich nicht, nicht so vertrauenserweckend.
Du meinst das Gegenteil der digitalen Karte.
Ja, also, aber ich liege damit offenbar total falsch. Ja. Diese sogenannte handnahe Inspektion ist nämlich eine ziemlich effektive Sache. Das hat uns Professor Steffen Marx erzählt. Der leitet das Institut für Massivbau an der TU Dresden.
Das ist ein wunderbares Mittel, was uns bisher vor schwerwiegenden Problemen geschützt hat. Das muss man sagen, weil der Mensch ist ein guter Sensor. Ja, der Mensch hat durch Augen, Hände, Ohren sehr gute sensorische Fähigkeiten, um so ein Bauwerk von außen relativ gut beurteilen zu können.
Also die Brücken werden im laufenden Betrieb permanent überwacht. Du hast es gerade schon mal gesagt, mindestens einmal im Jahr gucken sich Kontrolleure diese Brücken an und überprüfen die möglichen Schwachstellen. Und mindestens alle 6 Jahre gibt es die Hauptprüfung. Heißt, da klettern die wirklich in jedes Eck, hangeln sich unter der Brücke entlang, seilen sich an den Brückenpfeilern ab, untersuchen die möglichen Schwachstellen, klopfen den Beton ab, suchen nach Rost. Und das ist total effektiv, hat Professor Marx uns ja bestätigt.
Und das passt jetzt vielleicht nicht zu unserem mulmigen Gefühl, aber mal rein auf den Professor und die Fakten gehört, dürfen wir ja auch sagen, an den deutschen Autobahnen hat es seit Jahrzehnten keine Verletzten oder Toten gegeben, weil eine Brücke zum Beispiel marode war. Kleiner Haken natürlich dabei. Ich weiß, was jetzt von allen Seiten natürlich kommt. Die Carola-Brücke in Dresden letzten Herbst, das war tatsächlich mehr Glück als Verstand oder besonders tolle Prüfungsqualität, dass da kein Mensch zu Schaden gekommen ist. Ein paar Minuten vorher ist ja die Straßenbahn noch drüber gefahren.
Absolut. Und trotzdem ist auch ein Teileinsturz ein riesiges Problem. Und zwar eigentlich für alle Abläufe, für die ganze Wirtschaft. Ein mega Infrastrukturproblem. Auf den Straßen in Dresden herrscht seitdem totales Chaos. Umwege, Staus, Zeitverluste.
Und für so ein Chaos muss noch nicht mal so was Schlimmes passieren wie in Dresden. Es reicht, wenn die Prüfung, in die wir ja gerade schon mal reingehört haben, ergeben, ist jetzt leider doch zu gefährlich geworden. Dann werden Brücken manchmal von jetzt auf gleich dicht gemacht. Krasses Beispiel, habt ihr überall in Deutschland gehört, Sauerland A45 in der Nähe von Lüdenscheid, die Talbrücke Ramede. 450 Meter lang bis zu 75 Meter hoch, rund 64.000 Fahrzeuge sind hier pro Tag durchs Mittelgebirge gefahren.
Genau, bloß sind gefahren, denn von jetzt auf gleich war Schluss damit. Und die 64.000 Autos mussten sich eine Alternative suchen. Das war im Dezember 21. Damals haben Fachleute bei ihrer Brückenuntersuchung an einem der Hauptträger Beulen festgestellt und dann die Brücke am selben Tag gesperrt. Und dann haben alle erstmal blöd aus der Wäsche geguckt oder aus ihrem Auto raus und noch blöder haben die anderen in die Autos reingeguckt, und zwar diejenigen, bei denen plötzlich der Verkehr am Vorgarten vorbeigelaufen ist. Und das ist halt wirklich krass, ne? Alle LKW, alle Autos, den ganzen Tag Stau auf Mini-Kleinortsstraßen, die ja für sowas gar nicht ausgelegt sind.
Das ist super schrecklich für alle, die da eigentlich in Ruhe wohnen wollten und das mit der Autobahnbrücke als Entlastung ja auch jahrzehntelang in Ruhe tun konnten. Aber noch schlimmer ist das für die Wirtschaft in diesen Orten gewesen. Du kommst ja weder von deinem Werkshof irgendwie runter noch nachher wieder rauf. Dein ganzes Logistikkonzept ist im Eimer. Und das übrigens auf Jahre, bis die Brücke dann nämlich wieder neu gebaut ist. Sowas können wir uns eigentlich überhaupt nicht leisten, dass wir Brücken bis zum bitteren Ende stehen lassen. Und dann müssen sich alle Holterdiepolter plötzlich eine Übergangslösung überlegen und damit klarkommen. Und das auch noch jahrelang.
Und das gilt nicht nur für die, die direkt an so einer gesperrten Brücke leben und arbeiten. Das ist für die Logistik in ganz Deutschland ein wirklich großes Problem. Kilometerlange Umleitung und das im Zweifelsfall durch irgendwelche engen Straßen, wo du als Lkw-Fahrer vielleicht richtig Mühe hast. Sowas muss man einplanen, sowas muss man organisieren. Lieferketten, Rohstoffe, die irgendwo dringend gebraucht werden oder dass im Supermarkt halt die Regale nicht rechtzeitig voll werden.
Das Schlimmste an diesem Chaos ist ja, dass das alles so plötzlich von jetzt auf gleich auf einen reingebrochen ist. Keine Zeit, um sich vielleicht mal langfristig drauf vorzubereiten. Dabei wäre das überhaupt nicht nötig. Es könnte ganz anders sein. Sieht man auch am Beispiel A45 im Sauerland, denn der eigentliche Hammer an der Geschichte ist, dass mindestens 10 Jahre vor der Sperrung bekannt war, dass die Brücke dringend saniert werden muss. Im Jahr 2009 haben die Prüfer das erste Mal gesagt, Leute, also der Zustand der Brücke, der ist jetzt also nicht mehr ausreichend. Überleg mal, wie lange da Zeit gewesen wäre, das Chaos zu verhindern. 12 Jahre lang hätte man doch irgendetwas machen können.
Und das Verrückte, es gab sogar Pläne. Man wollte die alte Brücke provisorisch instand setzen und gleich eine neue Brücke daneben bauen. Dafür gab es sogar schon ein Eröffnungsdatum, und zwar 2017. 2017 sollte alles fertig sein. Aber dann ging's los mit dem Planungswesen. Lohnt sich die Instandsetzung wirklich? Wenn eh der Neubau kommt, wäre das nicht Verschwendung von vielen Millionen Euro?
Am Ende aller Diskussionen wurde die Instandsetzung tatsächlich abgeblasen und lieber ein Mindestabstand und Überholverbot für Lkw eingeführt. Dazu noch eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Autos und dann wurde der Neubau einfach verschoben. Von 2017 Neueröffnung auf 2019. Am Ende stand dann irgendwann das Jahr 2026 im Planungskalender. Ja, und dann kam der Dezember 2021 und dann wurde alles anders. Wie gesagt, Brückenprüfung, Beulen in den Trägern, die Sperrung und zwar von jetzt auf gleich.
Ah, aber ich habe jetzt noch was Positives. Seitdem läuft alles nach Plan. Oder pass auf, sogar noch besser. Sprengung, Neubau und jetzt wird die neue Brücke aller Voraussicht nach 2026 fertig. Und damit sogar, haltet euch jetzt bitte fest, ein paar Monate früher als geplant.
Ja, was zeigt das nicht? Was zeigt das einfach alles? Es zeigt, es geht, wenn es muss. Wir können in Deutschland auch Rekordtempo, aber die Frage ist, warum lassen wir es dann erst so weit kommen? Alle Verantwortlichen wissen, dass wir ein gigantisches Infrastrukturproblem haben, dass das in den nächsten Jahren noch schlimmer wird und alle wissen auch, dass das mit dem Verkehr auf unseren Straßen natürlich nicht weniger wird, weil wir hier in Deutschland ein Dreh- und Angelpunkt sind.
Wir liegen genau in der Mitte von Europa. Jeder, der von Frankreich nach Osteuropa will oder von Skandinavien Richtung Alpen, muss hier lang und über unsere Brücken. Da jetzt alle paar Kilometer eine Brücke dicht machen zu müssen, um die Leute durch die Dörfer zu schicken, das geht nicht. Es wäre doch viel besser, wenn wir rechtzeitig was ändern, wenn es knirscht. Oder noch besser, bevor es knirscht. Wir müssen es einfach anders machen, als wir das bisher bei Brücken gemacht haben. Ich hole nochmal die Zahl vom Anfang hier rein. Wir reden hier über 1400 Autobahnbrücken, nämlich die, die gerade noch ausreichend sind und im besten Fall natürlich auch noch ausreichend bleiben sollen. Und eins ist auch klar, das geht nicht einfach so. Brücken sind so ziemlich die komplexesten Gebäude, die wir Menschen bauen. Sie spannen sich quer durch die Luft, der Wind bläst dagegen, Regen, Schnee, fällt alles da drauf. Vielleicht steht da ein Brückenpfeiler in einem Fluss und muss mit Hochwasser klarkommen oder mit Bäumen und anderem Zeug, das in so einem Fluss rumschwimmt. Notfalls sollte der Pfeiler es auch aushalten, wenn ein Schiff dagegen stößt.
Und so ganz nebenbei auch noch das ein oder andere Auto aushalten, das drüber fährt oder ein LKW oder Hunderte auf einmal, die donnern da drüber, bringen die Brücke zum Schaukeln oder stehen zu Dutzenden im Stau. Und das Ganze über Jahrzehnte hinweg. Das sind so viele Faktoren, die du einrechnen musst. Eigentlich ein Wunder, dass wir Menschen dazu überhaupt in der Lage sind.
Und damit ist auch klar, Brücken sind Gebrauchsobjekte und nicht für die Ewigkeit gebaut. Und jetzt wird's wirklich wichtig, finde ich. Die haben eine Lebenserwartung und die liegt bei uns in Deutschland, wenn man sie einfach nur benutzt und stehen lässt, ohne sich groß drum zu kümmern, bei ungefähr 70 Jahren. So, jetzt rechnen wir mal zurück. Denn wann sind denn viele Brücken in Deutschland entstanden? In der Wirtschaftswunderzeit, in den 50er, 60er Jahren, heißt plus 70, diese ganzen Brücken werden in den 20er und 30er Jahren, also ziemlich genau jetzt bald, ans Ende ihrer Lebenserwartung kommen.
Vielleicht können wir es ja anders machen. Lass uns doch die Brücken so fit machen, dass sie länger halten als 70 Jahre. Das kostet Geld, ganz klar, viel Geld, sagt auch Professor Steffen Marx vom Institut für Massivbau an der TU Dresden. Aber vielleicht lohnt sich ja so ein Mega-Invest, bevor uns nachher alles auf die Füße fällt.
Also wir reden immer über dreistellige Milliardenbeträge an Investitionsstau. Und wenn wir denken, wir können das weiter nach hinten schieben, wird das Problem immer größer und irgendwann unbewältigbar. Und wir hängen als Gesellschaft an einer funktionierenden Infrastruktur. Und deswegen müssen wir einfach uns dringend darum kümmern.
Also, lieber jetzt viele Milliarden reinstecken, als in ein paar Jahren noch viel, viel, viel mehr Milliarden. Denn eine Brücke bei kleineren Auffälligkeiten zu sanieren, das ist immer noch viel günstiger, als sie abzureißen und eine komplett neue Brücke hinzustellen.
Und jetzt kann man natürlich fragen, woher sollen wir denn das ganze Geld nehmen? Haben wir uns in den letzten Jahrzehnten zwar schön gespart, aber das liegt ja nicht irgendwo angespart rum. Und die Antwort lautet, egal woher, es muss kommen, wenn wir nicht in 10 Jahren völlig lahmgelegt sein wollen. Die einzige Lösung, da sind sich die Fachleute einig, investieren, investieren, investieren. Und zwar nicht erst in Neubauten, sondern in die bestehenden Brücken. Bei guter Pflege ist aus unseren Brücken nämlich noch richtig was rauszuholen, sagt Professor Marx.
Wir brauchen eine Änderung der Strategie von der Strategie, die wir heute fahren. Die heißt ganz klar verschleißen lassen. Und wir lassen sozusagen zu, dass Brücken in einen ganz schlechten Zustand rutschen und erneuern sie dann. Und wir müssen hin zu einer präventiven oder prädiktiven Strategie. Das bedeutet, wir müssen viel eher in den Bestand eingreifen und mit kleinerem Aufwand Reparaturen vornehmen und dafür sorgen, dass die Brücken in einem guten Zustand bleiben.
Bestandsschutz bei Brücken, das ist finanziell die beste Lösung und nebenbei auch für die Umwelt. Denn Beton oder besser Zement ist einer der krassesten Klimakiller, den wir Menschen uns ausgedacht haben. Und für Brücken brauchen wir jede Menge Zement. Das ist quasi der Kleber im Beton, so ein feines Pulver, das mit Wasser und Kies vermischt wird und dann in Form gegossen wird. Das Problem, die Produktion von Zement erzeugt unfassbar viel CO2. Sie ist verantwortlich für bis zu 10% des menschengemachten CO2-Ausstoßes. Das ist 3-mal so viel Kohlendioxid wie der weltweite Flugverkehr.
Okay, und wie sparen wir Zement? Indem wir unsere Brücken besser pflegen, sie länger leben und wir nicht einfach abreißen und neu bauen. Zement wieder zu verwenden ist nämlich bei uns noch nicht so einfach. Manche Länder machen das schon hier und da. Um Zement wirklich großflächig recyceln zu können, braucht es noch mehr Forschung.
Und nicht nur daran arbeiten Fachleute gerade auf der ganzen Welt. Es gibt noch andere super spannende Technologien, die unseren Brücken wirklich helfen könnten. Zum Beispiel selbstheilender Beton. Stell dir das mal vor, wenn kleine Risse entstehen, dann verschließt der Beton die einfach von ganz allein.
Das ist wie bei Harry Potter, so ein bisschen Magie, Zauberei. Das ist das Coolste, was ich zu dem Thema bisher wirklich gehört habe. Brücken, die sich selbst heilen. Funktioniert mit Bakterien. Die werden dem Beton beigemischt und wenn die Bakterien nass werden, weil es in einen Riss reinregnet, dann produzieren die Kalk und der Riss wird wieder repariert. Tatsächlich ist das besonders für Brücken interessant, weil die ja das ganze Jahr im Regen stehen. Im Herbst knallt der Wind von der Seite richtig schön dagegen und wenn es kalt ist, dann sprengt der Frost aus kleinen Rissen ganz schnell große Risse. Wenn die kleinen Risse direkt wieder zugehen, dann haben Wind und Frost überhaupt keine Angriffsfläche mehr. Der Beton hält länger. Ist der Hammer.
Die Geldfrage, die haben wir ja auch noch im Nacken. Ja. Du hast ja mal gesagt, egal wie, wir müssen Milliarden investieren. Zum Thema, wie sollen wir denn unsere Brückensanierung bezahlen? Da hat der Präsident der Bundesingenieurkammer auch noch einen wichtigen Gedanken aufgeworfen. Heinrich Böhkamp sagt, dass ja genau dafür irgendwann mal die Lkw-Maut eingeführt worden ist. Dafür, dass wir unsere Straßen durchgehend in Schuss halten und uns regelmäßige Reparaturen auf den Autobahnen leisten können, anstatt beim nächsten Notfall irgendwelche Sonderausgaben stemmen zu müssen.
Das stimmt. Hinter der Lkw-Maut steckte ja mal die einfache und bestechende Idee, die unsere Straßen am meisten kaputt machen, sollen auch für die Reparatur bezahlen. Gute Idee, aber in der Realität ist daraus nicht allzu viel geworden, weil durch die Maut fließen zwar ungefähr 4,5 Milliarden Euro pro Jahr in die Autobahnen, aber gleichzeitig wurden im Jahr 2011 andere Gelder für den Betrieb der Autobahnen gestrichen. In Höhe von ungefähr 4,5 Milliarden Euro pro Jahr. Also in meinem Kopf kommt da null raus. Ne? Heißt, die Maut ändert effektiv nichts daran, wie viel Geld wir in unsere Autobahn stecken.
Halbgares Plan und zu viel Bürokratie verbrennen viel Geld. Nur sieht man das nicht so deutlich, weil es nicht in den Zahlen auftaucht oder zumindest nicht sofort. Dabei waren wir in den letzten Jahren tatsächlich auf einem ganz guten Weg. Im Jahr 2022 hatte Verkehrsminister Wissing, ehemals FDP, ein großes Projekt gegen den Sanierungsstau in die Wege geleitet. 400 Brücken wollte er sanieren. Jedes Jahr 10 Jahre lang, also insgesamt 4000 Brücken. Das ist doppelt so viel wie die vorherige Regierung. Dafür hatte das Ministerium schon eine Liste der 4000 wichtigsten Autobahnbrücken auf den Autobahnen vorliegen, um sie schnell in Angriff nehmen zu können. Sogar mehr Budget war vorgesehen. Statt 4,5 Milliarden jährlich sollten ab dem Jahr 26 rund 5,7 Milliarden in die deutschen Straßen fließen.
Und jetzt stell dir mal vor, in 10 Jahren hätte man dann sagen können, die Autobahnbrücken sind alle wieder fit. Sensationell. Leider kam dann ganz schnell das große Aber, und zwar mit den alten Problemen, die wir gerade schon angesprochen haben. Erstens, die zuständige Autobahn GmbH hat schlicht und ergreifend nicht genug Personal, um 400 Brücken im Jahr zu sanieren. Das hat der Bundesrechnungshof letztes Jahr festgestellt. Zweitens, das Geld landet in den falschen Projekten. Anstatt Brücken günstig zu sanieren, haben sich die Verantwortlichen doch wieder an vielen Stellen für Neubauten entschieden.
Okay, das hält sich echt hartnäckig. Also mal ganz pragmatisch, der Plus-Minus-Brückenplan. Was müssen wir machen, damit uns unsere Brücken nicht in den nächsten Jahren unterm Hintern abbröseln oder halb Deutschland im Stau steht, weil wir vorsorglich alles sperren müssen? Das Krasse an unserem Brückenlösungsplan ist, die Lösungen sind gar nicht weit weg. Es gibt super viele Ideen.
Meine Lieblingslösung aus dem Zementlabor, selbstheilende Brücken, dann wachsen die Risse von alleine zu, top, Problem gelöst. Aber klar, das wäre die Idealvorstellung, da sind wir ja noch nicht.
Und für die anderen Brücken, die noch nicht aus diesem Zaubermaterial sind, für die hilft die Zauberformel, rechtzeitig aktiv werden und nicht so lange warten, bis aus kleinen Macken Risse werden. Kleine Mängel früh suchen, finden, beseitigen. Gerade bei der Suche nach den Mängeln, da kann uns moderne Technik einiges an Arbeit abnehmen. Schauen wir nochmal nach Dresden, zur Carola-Brücke, also der Brücke, die im Herbst teilweise eingestürzt ist. Da haben Techniker mittlerweile Sensoren auf der Brücke angebracht, um sie in Echtzeit überwachen zu können. Diese Sensoren messen Bewegungen, hören rein in den Beton und konnten zum Beispiel Mitte Februar direkt Alarm schlagen, als sich da was bewegt hat.
Sollen wir mal eine Zusammenfassung wagen?
Ja.
Es sieht so aus, als wäre die Brückenlage gar nicht so aussichtslos. Eigentlich könnten wir viel machen, wenn wir möglichst schnell Kleinigkeiten ausbessern. Dann kommen wir langfristig günstiger weg, haben sogar genug Fachkräfte und um spontane Brückensperrungen brauchen wir uns dann auch keine Sorgen mehr zu machen.
Und dann diese Idee aus dem Verkehrsministerium. Alle Brücken in 10 Jahren durchzusanieren. Wenn sowas zu einem Masterplan gemacht wird, hört sich das toll an. Das würde die Bauwirtschaft ankurbeln. Dann wären alle Straßen heil, alle LKW sind pünktlich, alle sind glücklich. Und vielleicht schafft es ja die neue Bundesregierung, unsere Infrastruktur und damit halt auch unsere Brücken endlich zu sanieren. Wir dürfen halt nur einen Fehler nicht mehr machen. Danach wieder 70 Jahre die Hände in den Schoß legen und sagen, ja, passt doch erstmal.
Kaputte Brücken, Deutschland bremst sich aus. Das war der Plus-Minus-Podcast mit Anna Planken und David Alf. Neue Folgen gibt es regelmäßig in der ARD-Infonacht bei uns und natürlich auch online in der ARD-Audiothek. Nur noch gut 3 Minuten bis zum Ostersonntag, aber eine Frage bewegt viele Katholikinnen und Katholiken. Wird Papst Franziskus in diesem Jahr an den Osterfeierlichkeiten teilnehmen können? Bei seinem derzeitigen Gesundheitszustand ist das weiterhin fraglich. Eine offizielle Bestätigung für seine Teilnahme an der Ostermesse jetzt am Sonntag gibt es zumindest bis jetzt nicht. Nur die Mitteilung aus der Vatikanischen Pressestelle, es sei der ausdrückliche Wunsch des Papstes, dabei zu sein. Jetzt am Abend blieb Franziskus der traditionellen Messe fern. Eine Osterbotschaft richtete er dennoch an die Gläubigen. Ivo Maroschek berichtet aus Rom.
Schweigend ziehen die Priester in den dunklen Kirchenraum ein. Erst die Osterkerze, deren Flamme an die Gläubigen weitergegeben wird, sorgt für etwas Licht. Und die vorübergehend verstummten Glocken läuten wieder. So wird die Osternacht in vielen Kirchen weltweit gefeiert, auch im Petersdom in Rom. Die Messe bildet den Auftakt der Osterfeierlichkeiten. Papst Franziskus ließ sich dabei von Kardinal Battista Re vertreten, jenem mittlerweile emeritierten Kurienkardinal, der 2013 das Konklave leitete, aus dem Franziskus als Papst hervorging. Battista Re betonte aber, die Predigt habe der Papst selbst verfasst. Er rief die Gläubigen auf, den Mut nicht zu verlieren. Auch wenn der Schatten des Bösen sich weiter in der Welt ausbreite, das Licht leuchte nur langsam auf, das sei eben der Stil Gottes. Auch für heute, für die große Ostermesse auf dem Petersplatz, hat Franziskus einen Vertreter benannt, um sich nach seiner schweren Lungenentzündung zu schonen. Allerdings wird in Rom damit gerechnet, dass er zumindest am Ende der Messe beim traditionellen Segen Urbi et Orbi selbst anwesend ist. Das Sprechen fiel ihm zuletzt immer noch schwer. Aufmerksam wird auch verfolgt, ob es eine Begegnung des Papstes mit US-Vizepräsident Vance gibt. Vance nimmt in Rom an den Osterfeierlichkeiten teil, wurde im Vatikan bis jetzt allerdings nur von Kardinalstaatssekretär Parolin empfangen, der Nummer zwei nach dem Papst. Dabei hatte Franziskus andere Gäste, wie den britischen König Charles, trotz seines Gesundheitszustands selbst begrüßt. Franziskus gilt als Kritiker der neuen US-Regierung. Er hatte vor allem gegen ihr Vorgehen gegen Migranten deutlich Stellung bezogen.
Ivo Maruschek berichtet aus Rom und gleich nach den Nachrichten schauen wir nochmal nach Rom, denn da gab es ja erneut Atomgespräche zwischen der Trump-Regierung und Iran. Seit einigen Wochen vermittelt der Golfstaat Oman zwischen den USA und Iran erneut auf neutralem Boden, eben in der dortigen Botschaft in Rom, einen Überblick über den aktuellen Stand der Verhandlungen. Hören Sie gleich bei uns um kurz nach Mitternacht.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. Guten Abend. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich zu einer Waffenruhe über Ostern bereit erklärt, falls Russland sich auch daran hält. Vorher hatte Kremlchef Putin überraschend eine einseitige 30-stündige Feuerpause ausgerufen, die nach ukrainischen Angaben schon gebrochen wurde. Pascal Küpper.
Selenskyj hat Zweifel daran, dass Putin es ernst meint mit einer Feuerpause. Ihm zufolge dauern die russischen Angriffe an. Im Osten und Süden der Ukraine haben die Behörden Luftalarm gemeldet. Trotzdem sagt Selenskyj, wenn Russland plötzlich bereit sei, sich wirklich auf eine bedingungslose Waffenruhe einzulassen, dann werde die Ukraine entsprechend agieren und Russlands Handlungen widerspiegeln. Er hat außerdem vorgeschlagen, die von Putin verkündete Waffenruhe über den Ostersonntag hinaus zu verlängern.
Der Iran und die USA haben bei ihren indirekten Verhandlungen über das umstrittene Atomprogramm Teherans offenbar Fortschritte erzielt. In einer Woche sei im Oman ein drittes Treffen geplant, teilte der iranische Außenminister Araghchi in Rom mit. Lisa Weiß.
Während der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump waren die USA aus dem Abkommen ausgestiegen und hatten neue Sanktionen verhängt. Der Iran sieht sich seitdem offenbar auch nicht mehr an das Abkommen gebunden und hat Uran so weit angereichert, dass viele Staaten davon ausgehen, dass das Land nach der Atombombe strebt. Der Iran weist das zurück. In seiner zweiten Amtszeit will Donald Trump ein neues Abkommen mit dem Iran erreichen und droht mit Bombenangriffen auf das Land, wenn die Gespräche scheitern.
An deutschen Schulen gibt es offenbar immer mehr Gewaltdelikte. Wie die Welt am Sonntag berichtet, hat die Polizei im vergangenen Jahr fast 27.000 Taten registriert. Das sind etwa 1.500 mehr als 2023. Demnach haben vor allem Bayern, Hessen und Brandenburg einen deutlichen Anstieg bei Gewaltdelikten an Schulen verzeichnet. Brandenburgs Innenministerin Lange kritisierte die Eltern und kann sich nach eigenen Worten auch strafrechtliche Konsequenzen für sie vorstellen. Der erste FC Union Berlin hat sich den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga durch ein 4:4 gegen Stuttgart vorzeitig gesichert. Außerdem spielten München Heidenheim 4:0, Leipzig Kiel 1:1, Bremen Bochum 1:0, Freiburg Hoffenheim 3:2 und Mainz Wolfsburg 2:2. In der dritten Liga gewann Energie Cottbus zu Hause mit 1:0 gegen Viktoria Köln. In der Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft verlor